Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder im Hörsaal gelandet seid. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich habe euch diesmal wieder ein Thema mitgebracht, wie ich sie besonders gerne habe, nämlich eines, über das man super diskutieren kann. In diesem Fall vielleicht mit euren Eltern ganz gut, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich sag mal einen typischen Satz, dann wisst ihr so ein bisschen, was ich meine. Das macht man nicht. Kennt ihr den? Und nervt er euch vielleicht auch manchmal? Was heißt denn bitte schön Mann? Wer soll das sein? Und warum genau soll ich oder soll irgendjemand das denn nicht tun dürfen? Moralvorstellungen, die unterscheiden sich und sie ändern sich ständig und immer. Einfaches Beispiel, Sex vor der Ehe etwa. Das galt vielleicht zu Zeiten unserer Großeltern, vielleicht sogar auch noch zur Zeit unserer Eltern als unmoralisch. Ja, aber mit welcher Begründung überhaupt und wieso überhaupt Ehe? Heute ist das hierzulande überwiegend kein Problem mehr. Die Begründungen von damals, die gelten für die Mehrheit heute so nicht mehr. Also, es geht heute hier um Moral, um den Wandel von Moral, um moralische Kritik und auch um die Grenzen von Moral.
Ja, bitteschön, wo kommen wir denn da hin? Das war aber moralisch nicht so ganz in der Ordnung. Oder eine Riesensauerei. Oder ein abgrundtiefer Skandal. Wir bewerten vielfach nach Gesichtspunkten, die wir moralisch nennen. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir leicht falsch liegen. Mitunter wird man mit der merkwürdig klingenden Frage konfrontiert, wer soll denn das entscheiden? Wie kann man auf die Idee kommen, zu glauben, dass hier irgendjemand irgendwas zu entscheiden hat? Konsens ist immer, auch in moralischen Angelegenheiten, verführerisch, weil er dazu verführt, Einigkeit für Begründbarkeit zu halten. Und wir alle wissen, wie trügerisch es sein kann, wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die die gleiche Position haben wie man selbst.
Ja, wo kommen wir denn dahin? Ja, das schauen wir jetzt mal, beziehungsweise hören. Wir lernen gleich viel über Moral und Kritik an Moral und auch, was Moral mit Chili und Joghurt zu tun hat. Das ist doch mal ein Teaser. Der Philosoph Thomas Schmidt macht heute einen Ausflug in die praktische Philosophie und Ethik mit uns. Er ist Professor am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität Berlin. Moralische Verantwortung, das ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Sein Vortrag mit dem Titel »Über die Pflicht hinaus – Ethische Forderungen und die Grenzen der Moral« hat er am 17. November 2022 im Rahmen einer Ringvorlesung an der FU Berlin gehalten. Kritik als Praxis, Praxis als Kritik, Künste, Sprache, Recht, Religion und Moral, so hieß die. Thomas Schmidt für euch. Viel Spaß.
Ich habe doch relativ viel darüber nachgedacht, was ich Ihnen hier vortragen sollte und bin nach wie vor unsicher darüber, ob ich die Vorlesung richtig angelegt habe. Worüber ich sicherer bin, ist, dass ich gestern Abend das Nudelwasser früher vom Herd hätte nehmen sollen. Worüber ich obendrein sicher bin, ist, dass es besser wäre, wenn es heute nicht so kalt wäre, wie es leider ist. Und obendrein, wenn es nicht in dem Maße regnen würde, in dem es gerade regnet. Ich bin nicht ganz so sicher, aber doch ziemlich überzeugt davon, dass die Geburtstagskarte, die ich einer guten Freundin unlängst geschickt habe, schöner war, was das Motiv anbetrifft, als die Geburtstagskarte, die ich derselben Freundin letztes Jahr geschickt habe. Dass ich diese Reihe von vergleichsweise wahllos zusammengestellten Bemerkungen noch länger fortsetzen könnte, versteht sich von selbst, hat natürlich eine Pointe. Ich habe versucht, bestimmte Ausdrücke in den Formulierungen, die ich gewählt habe, mit einem bisschen emphatischeren Unterton zu versehen. Und das waren die Ausdrücke richtig, gesollt, gut, besser, schöner. Und es gibt noch eine ganze Reihe von ähnlichen, in diesen Punkten vergleichbaren Ausdrücken mehr, die anzeigen, dass in diesen Fragen, habe ich die Vorlesung richtig angelegt, oder auch Thesen, ich hätte das Nudelwasser früher runternehmen sollen, die Postkarte war schöner als die letztes Jahr, etc., ich nicht einfach bloß oder vielleicht überhaupt nicht beschreibend, wie man das manchmal technisch nennt, deskriptiv auf die Welt Bezug nehme, indem ich so Sachen sage wie zum Beispiel, es regnet gerade, es ist gerade kälter als gestern, das Motiv auf der Postkarte dieses Jahr war dieses, im Gegensatz zu dem letztes. Das Nudelwasser hat gestern Abend um 19.36 Uhr gekocht und dergleichen Dinge mehr, sondern indem ich wertend, beurteilend, eben unter Verwendung von so Ausdrücken wie sollen, gut, schlecht, schön und so weiter, mich auf die Welt, auf ihre Zustände, etwa den des Wetters und insbesondere auch auf meine eigenen Handlungen und auch auf die Handlung von anderen Leuten Bezug nehme. Insofern ich auf diese Weise auf die Welt Bezug nehme, nehme ich auf sie nicht beschreibend, deskriptiv, sondern normativ Bezug. Damit sage ich Ihnen, die Sie wahrscheinlich ja schon mehrfach hier waren, nicht unbedingt viel Neues. Mir lag aber doch daran, sozusagen zum Auftakt dieser Vorlesung zumindest nochmal in den Grundzügen mein Verständnis dessen auf den Tisch zu legen oder doch zumindest zu skizzieren, was mit normativ, ein Kernthema dessen, worum es uns hier geht, gemeint ist. Normativ nehmen wir auf die Welt immer dann Bezug, wenn wir eben nicht in erster Linie oder vielleicht gar nicht, bloß beschreiben in dem Sinne, wie ich es eben an den Beispielen versucht habe zu skizzieren, sondern indem wir anders, unter Verwendung von Ausdrücken wie sollen, gut, schlecht, besser, schlechter, schöner, etc., richtig, falsch, verpflichtet und so auf die Welt Bezug nehmen. Das tun wir in ganz unterschiedlichen Hinsichten, mit Blick auf ganz unterschiedliche Objekte und noch allgemeiner in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich komme zu dem zweiten Block Einleitung. Ich werde zwischendurch immer mal wieder darauf verweisen, wo ich gerade bin, indem ich Sie nicht so sehr darüber aufklären, sondern eher daran erinnern will, dass wir alle, Sie und ich, ja regelmäßig so Dinge tun, wie von anderen bestimmte Handlungen moralisch fordern. Handlungen, die andere ausführen oder von denen wir wollen, dass sie sie ausführen, als welche zu bezeichnen, die eben moralisch verpflichtet sind. Oder auch, indem wir wiederum anderen oder auch uns selbst rückwirkend Dinge sagen wie, das war aber moralisch, jetzt kommt es drauf an, nicht so ganz in der Ordnung oder eine Riesensauerei oder ein abgrundtiefer Skandal etc. Ich nutze diese Ausdrücke auch, um deutlich zu machen, dass moralische Beurteilungen in ganz unterschiedlichen begrifflichen Gewändern daherkommen und nicht bloß mit so dürren Begriffen, wie sie mitunter verwendet werden, wie richtig, falsch, gut, schlecht, gesollt und so weiter. Wir sagen viel dramatischere und mit Recht auch deftigere Dinge als nur dies. Viele Dinge sind eben einfach auch eine Sauerei und verdienen, so genannt zu werden. Punchline, wir bewerten Handlungen, Zustände vielfach nach Gesichtspunkten, die wir moralisch nennen, im ganz allgemeinen Sinne, indem wir Handlungen für moralisch gefordert, verpflichtet, verboten, falsch, unzulässig, Sauerei, besonders toll oder was auch immer nennen, indem wir Zustände, Gesetze, Staaten und alles mögliche andere mehr gerecht, ungerecht, besser, schlechter in moralischen Hinsichten nennen, indem wir Absichten hinterhältig, ausgezeichnet und so weiter nennen, indem wir Personen vorbildlich, hinterhältig wiederum gemein. Typischerweise sind es die negativen Ausdrücke, die einem da als erstes einfallen, was auch was Bezeichnendes ist, nennen und dergleichen Dinge mehr. Wir kennen moralische Emotionen, empfinden Schuld, wenn wir uns eingestehen müssen, uns moralisch verfehlt zu haben. Wir empfinden vielleicht auch moralischen Stolz, wenn wir mal was besonders Tolles meinen, gemacht zu haben und wir uns sozusagen moralisch auf die Schulter klopfen, tun das aber auch bei anderen Leuten, die wir dann entsprechend moralisch loben oder auch ihnen Vorwürfe machen, Empörungen zum Ausdruck bringen und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, unser Leben ist voll der moralischen Uneinigkeit mit anderen und wir sehen uns nicht selten, meist durch andere, mitunter aber auch durch uns selbst, der moralischen Kritik ausgesetzt. Mit diesen Bemerkungen wollte ich deutlich machen und Sie dazu einladen, es zumindest für die nächsten 45 Minuten genauso zu sehen, dass Moral, der Bereich des Moralischen, wie ich das manchmal im ganz allgemeinen Sinne nennen möchte, ein geradezu paradigmatischer normativer Bereich ist. Wir können, so scheint mir, so davon bin ich jedenfalls überzeugt, über Normativität eine ganze Menge lernen, wenn wir uns versuchen, Strukturmerkmale, insbesondere moralische Normativität, vor Augen zu führen. Dass daraus nicht folgt, dass es in allen anderen Bereichen, in denen es normativ zugeht, in struktureller Hinsicht ähnlich zugeht wie in der Moral, versteht sich von selbst. Viele Dinge werden gerade dadurch erhellt, dass man sie im Kontrast zueinander betrachtet. Aber immerhin, es lohnt sich, Strukturmerkmale moralischer Normativität zu untersuchen und auf den Punkt zu bringen, zu versuchen. Genau das, damit bin ich dann im dritten und letzten Block des Abschnitts Einleitung, ist das Kernanliegen dessen, was ich heute hier machen möchte. Ich möchte Strukturmerkmale moralischer Normativität, einige ausgewählte. Ich werde natürlich Ihnen hier keine umfassende Moraltheorie vorlegen können. Das wäre erstens vermessen, weil ich keine habe, und zweitens, selbst wenn, wäre eine Vorlesung dafür zu knapp. Aber einige in bestimmter Weise charakteristische und nach meiner Meinung besonders bemerkenswerte Punkte in den Vordergrund rücken. Ich möchte das tun, vor allen Dingen auch in der Absicht, um sie einzubetten in das Gesamtthema dieser Vorlesung, nämlich die Frage danach, welche Rolle denn Kritik an etwa moralischen Normen in der Dynamik moralischer Überzeugungsbildung spielen kann oder auch de facto spielt. Das Ganze möchte ich einerseits an bestimmten Punkten eher allgemein, mitunter auch fast schon allzu programmatisch machen. In anderen Hinsichten möchte ich es aber auch spezifischer entwickeln an etwas, was ich mir sozusagen so zurechtgelegt habe, dass ich Ihnen das als Fallstudie verkaufe. Ich möchte eine bestimmte Debatte mir ein bisschen genauer angucken, weil ich die für besonders erhellend halte, weil die mich selber gerade in besonderer Weise interessiert. Und da dachte ich mir, darf ich es mir erlauben, Sie damit sozusagen zu konfrontieren, und weil man an ihr, glaube ich, einige allgemeine Lehren, von denen ich glaube jedenfalls, dass es Lehren sind, ganz gut herausarbeiten und illustrieren kann, die auch für andere Punkte jenseits dieser Debatten interessant sind. Und dass die Debatte über die Möglichkeit, über die Pflicht hinauszugehen, die Debatte, die auch der heutigen Vorlesung ihren Titel gegeben hat. Damit bin ich am Ende von Abschnitt 1 meiner Einleitung und komme zu Abschnitt 2, in denen ich Ihnen einige Überlegungen vorstellen möchte über moralische Kritik und das, was man angemessenerweise als den Gegenstand moralischer Kritik ansehen sollte. Ich möchte dabei insbesondere ein Spezifikum moralischer Normativität herausarbeiten, das sich in charakteristischer Weise dann zeigt, wenn man die Moral in einer bestimmten Hinsicht, über die ich gleich berichten werde, kontrastiert mit dem Recht. Da gibt es interessante Parallelen, aber auch interessante Unterschiede. Dass auch das Recht ein normativer Bereich ist, brauche ich hier nicht groß zu betonen. Er ist aber in fundamentalen Hinsichten verschieden von der Moral. Und eine von diesen Hinsichten scheint mir besonders bemerkenswert zu sein. Und auf die kommt man, wenn man sich mit dem stilisierten Beispiel befasst. Ich werde Ihnen, ich glaube, es sind drei insgesamt stilisierte Beispiele hier nennen. Stilisiert soll heißen, es sind relativ strukturell beschriebene Beispiele, ohne viel sozusagen literarischer Begleitmusik, einfach um ein bisschen auf ein paar Strukturmerkmale zu fokussieren. Und das erste dieser Beispiele ist ein reformerischer Richter. Was ich möchte, ist, dass Sie sich einen Richter vorstellen, der tagsüber sozusagen untadelig seinem Job nachgeht, der spricht Recht. Ich weiß nicht, wie das geht, aber habe mir das so vorgestellt, sitzt da halt im Gerichtssaal, guckt sich die ganzen Fälle an und guckt in den Gesetzen nach und wendet eine bestimmte Gesetzesvorschrift pflichtgemäß an, von der er aber eigentlich überzeugt ist, dass sie überholt ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber bitteschön, es ist geltendes Recht und insofern er seinem Job nachgeht, hat er sie entsprechend zu berücksichtigen. Aber sozusagen nach Feierabend macht er sich, sagen wir mal, in der Bürgerinitiative stark für die Änderung dieser Rechtsvorschrift, auf die er sich eben ganz pflichtgemäß tagsüber beruft. Ist vielleicht psychologisch nicht ganz leicht für ihn auszuhalten, diese Spannung, aber so ist das Leben gleichsam. Es ist jedenfalls nicht in irgendeiner Weise normativ problematisch. Denn der Richter sagt sich dann ganz einfach, diese Gesetzesvorschrift ist verbindlich, Klammer auf, deswegen muss ich sie ja auch anwenden, Klammer zu, sollte aber abgeschafft werden. Ja. Allgemeine Lehre, wer eine Rechtsnorm für kritikwürdig hält, der wendet sich mit seiner Kritik nicht gegen ihre juridische Verbindlichkeit, sondern dagegen, dass sie verbindlich bleiben sollte. Und da möchte, dass sie halt abgeschafft und oder verändert wird und oder durch eine andere ersetzt wird oder so. So viel zum Recht. Jetzt zur Moral. Angenommen, jemand ist, wie wir alle, so denke ich, aufgewachsen in einem Kontext, in dem einem bestimmte moralische Normen beigebracht worden sind. Auf eine Weise, die einen dazu hat bringen sollen, und das hat ja auch meistens zumindest eine Zeit lang funktioniert, sie als verbindlich anzuerkennen. Also der Meinung zu sein, dass es damit schon seine Ordnung hat, dass die Sachen, von denen die Erziehenden, typischerweise ja zunächst die Eltern, sagen, dass sie moralisch nicht gehen, du darfst niemals lügen, stimmt ja nicht, aber kriegt man ja erstmal so gesagt, du musst immer deine Versprechen halten, auch das stimmt nicht, kriegt man aber erstmal so gesagt. Du musst immer bei Rot an der Ampel stehen bleiben, das ist jetzt keine moralische Vorschrift, aber auch da stimmt natürlich nicht. Und so weiter. Das sind Dinge, die kriegt man beigebracht und wie man dann ja auch treffend zu sagen pflegt, man internalisiert sie. Und ich möchte nun, dass wir uns einen vorstellen, der ist in einer gewissen Weise so ähnlich wie der Richter, den ich hier eben vorgestellt habe. Der kriegt so eine bestimmte moralische Norm beigebracht und bekommt dann aber Zweifel. Er hielt die lange Zeit für überzeugend und zweifelt dann aus Gründen, die nichts zur Sache tun an dieser Norm, auch welche Norm es genau ist, tut ebenfalls nichts zur Sache, ist dann aber der Meinung, dass sie inakzeptabel ist. Und sagt sich, diese moralische Norm ist nicht verbindlich. Interessant nun, er sagt nicht, diese moralische Norm ist verbindlich, sollte aber aufgegeben werden, sondern nein, sie ist gar nicht erst verbindlich. Das heißt es, so scheint es doch, sich gegen die Verbindlichkeit einer moralischen Norm zu richten. Wenn das stimmt und mir scheint, es ist wenig, also ich bin natürlich gerne bereit, darüber mit Ihnen später zu diskutieren, aber für den Moment scheint mir das erstmal eine Beobachtung zu sein, gegen die man nicht viel sagen kann, dann gibt es einen interessanten Kontrast zwischen Moral und Recht in dieser Hinsicht. Es gibt natürlich viele weitere interessante Kontraste, aber hier ist einer. Man kann sich von rechtlichen Normen kritisch distanzieren, sie aber zugleich für juridisch verbindlich halten. Man muss es sogar. Weil daran, dass sie juridisch verbindlich sind, kann man zunächst nicht so wahnsinnig viel machen. Man muss dann halt irgendwelche Leute, nämlich den Gesetzgeber, dazu bringen, dafür zu sorgen, dass andere Normen juridisch verbindlich sind. Man kann sich aber, im Gegensatz dazu, nicht von moralischen Normen kritisch distanzieren, ohne sie zugleich nicht oder vielleicht, wie im soeben skizzierten Beispiel, nicht mehr für verbindlich zu halten. Kritik an moralischen Normen richtet sich, wenn diese Beobachtung zutrifft, entsprechend in einer Weise unmittelbar gegen die Verbindlichkeit der jeweiligen Norm, anders als Kritik im Recht. Davon, dass das so ist, ist natürlich unbenommen, dass die Tatsache, dass andere Leute als etwa in dem Beispiel die Personen, die die Norm für nicht verbindlich hält, die moralische Norm noch verbindlich halten, moralisch relevant sein kann. Wenn eine Handlung vorhersehbar bei Leuten moralische Empörung auslöst, so ist dies, dass sie dies tun wird, sicherlich ein sozusagen moralisch zu bedenkender Faktor. Aber das Ausmaß, in dem wir die von uns vorhersehbar erzeugte moralische Empörung als etwas ansehen sollten, was dagegen spricht, dass die fragliche Handlung auszuführen, dann, wenn wir die moralische Empörung für eigentlich sachlich unangemessen halten, ist natürlich begrenzt. Ganz im Gegenteil, und Sie alle wissen, wovon ich rede, ist es gerade, wenn man von einer moralischen Norm überzeugt ist, die andere nicht akzeptieren, oder umgekehrt, wenn man eine bestimmte moralische Norm für nicht akzeptabel hält, die andere akzeptieren, manchmal geradezu strategisch klug, die andere Leute moralisch zu schocken, um den nach eigener Meinung wünschenswerten erzieherischen Erfolg zu lancieren. Der Punkt, den ich am Beispiel des Rechts hatte stark machen wollen, dass es hier eine fundamentale Disanalogie gibt zwischen Recht und Moral, scheint mir auch in einer anderen Hinsicht instruktiv zu sein. Wenn man über die Frage redet, was denn moralisch richtig und falsch ist, darüber werde ich nachher noch ein bisschen was sagen, ohne die Frage zu beantworten, aber ich werde ein bisschen was darüber sagen, was es heißen kann, sich über diese Frage Gedanken zu machen und wie das vielleicht ganz gut vonstatten gehen sollte, zumindest im Groben, dann wird man mitunter mit der merkwürdig klingenden Frage konfrontiert, wer soll denn das entscheiden? Und ich ertappe mich immer dabei, gar nicht so recht zu verstehen, wie man auf die Idee kommt, das für eine gut gestellte Frage zu halten. Denn die natürliche Antwort darauf, wer entscheiden sollte, ob irgendwas moralisch richtig ist oder nicht, ist natürlich, ja, niemand. Das ist ja keine Angelegenheit von einer Entscheidung. Man kann ja nicht entscheiden, ob irgendwie Vergewaltigung moralisch inakzeptabel ist oder Sklaverei oder was. Wie kann man auf die Idee kommen, zu glauben, dass hier irgendjemand irgendwas zu entscheiden hat. Also nicht nur gibt es auf die Frage keine gute Antwort, weil es schwer ist, eine zu finden, sondern die Frage ist von Anfang an, wie mir scheint, natürlich falsch gestellt. Warum kommt man auf die Idee, die Frage zu stellen? Man kriegt die oft in Pro-Seminaren gestellt. Weil Leute, das scheint mir eine ganz gute Diagnose zu sein, Moral mit Recht verwechseln. Im Recht gibt es was zu entscheiden. Recht wird gesetzt durch die dafür autorisierten Instanzen. In der Moral sieht das natürlich anders aus. Natürlich sage ich, weil es mir inzwischen schwerfällt zu sehen, wie man an dieser Stelle sozusagen Parallelen sehen kann, die nicht bestehen. Aber als diagnostische Bemerkung liegt mir doch an dem Punkt, dass das mir zumindest geholfen hat, verständlich zu machen, warum man auf die Idee kommen kann, die doch letztlich sachlich so irritiert, dass es irgendwie sinnvoll ist zu fragen, wer denn in normativen Angelegenheiten entscheidet, ob sie bestehen oder nicht. In Parenthese, natürlich kann man können wir alle auf interessante Weise an bestimmten Stellen entscheiden, ob wir bestimmten Pflichten unterstehen oder nicht. Aber das sind Sonderphänomene. Das bekannteste, Versprechen. Ich kann mich entscheiden, Ihnen Versprechen abzugeben. Und danach stehe ich unter der Pflicht, wie versprochen zu handeln. Damit habe ich durch eine Entscheidung meinerseits, wenn Sie so wollen, eine Verpflichtung in die Welt gesetzt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art von Phänomen als dasjenige, auf das hier abgestellt wird. Ich bin kurz vor Ende von Abschnitt 2 und möchte noch eine Meta-Bemerkung machen. Dieser Versuch, Strukturelemente des juridischen Rechts einerseits und der Moral andererseits in einer von vielen, vielen anderen möglichen Hinsichten herauszuarbeiten und ein bisschen auch miteinander zu kontrastieren, ist, so scheint mir, instruktiv und zeigt, dass die Frage danach, inwiefern es strukturelle Parallelen oder eben auch wichtige Unterschiede gibt zwischen verschiedenen normativen Bereichen, interessant ist und zu interessanten Resultaten führen kann. Damit bin ich am Ende von Abschnitt 2. Und in Abschnitt 3 komme ich nun zu dem bereits angekündigten Versuch, Ihnen am Beispiel der Diskussion einiger Facetten einer bestimmten moralphilosophischen, ethischen Kontroverse einige weitere, wie ich finde, besonders interessante Strukturmerkmale moralischer Normativität herauszuarbeiten. Mir geht es nun stärker als im bisherigen darum, sozusagen in die Moral so ein bisschen reinzuzoomen und gleichsam Strukturmerkmale dessen, was es innerhalb des Bereichs des Moralischen sozusagen oder zu sehen gibt, ein bisschen herauszudestillieren, auch in der Absicht, dann hernach in den beiden abschließenden, eher programmatischen Teilen auf das Thema Kritik und Wandel in seinem eigenen Recht einzugehen. Ich möchte wiederum mit einem stilisierten Beispiel beginnen und ein bisschen operieren und bitte Sie, sich vorzustellen, dass irgendwo, wenn Sie mögen, in einer bestimmten Gemeinschaft oder auch überall eine bestimmte moralische Norm von praktisch allen akzeptiert wird. Die Norm habe ich hier, weil ich ein bisschen einfallslos war, einfach N genannt, deren Inhalt ist, jeder ist moralisch zur Hilfeleistung verpflichtet, auch wenn die Hilfeleistung mit Lebensgefahr verbunden ist. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen. Einer, der A nämlich, von dem wird jetzt eine Weile lang die Rede sein, der sieht das so, dass er das am Anfang eigentlich ganz akzeptabel fand und inzwischen findet es aber inakzeptabel, weil er kritisiert, dass die mit N formulierte Forderung mitnichten eben dies eine legitime moralische Forderung, sozusagen gültige Norm ist, sondern eine Überforderung geradezu. Und er denkt da zum Beispiel an Fälle wie diesen, den habe ich als Beispiel Haus etikettiert. Da ist so ein brennendes Haus, wiederum stilisiertes Beispiel. Das machen Philosophen manchmal, mit so reduzierten Beispielen zu arbeiten. Sie müssen mir das nachsehen. Das ist ein bisschen eine Berufskrankheit, aber hat auch eine Pointe, über die ich gerne in der Diskussion noch mehr sage. Da ist ein brennendes Haus, da ist jemand drin, entsprechend in Gefahr, der B nämlich, und der A steht vor diesem Haus und hat die Möglichkeit, reinzurennen und den B zu retten oder das jedenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich tun zu können. Aber nur, das ist sozusagen die Krux, indem er sein eigenes Leben dabei aufs Spiel setzt. Und jetzt muss man noch so ein paar Zusatzannahmen machen. Der A gehört nicht der Feuerwehr an, hat sich deswegen nicht sozusagen beruflich irgendwie drauf so verpflichtet, hier das zu machen und so weiter. Außerdem hat er keine feuerfeste Weste an. Klar, deswegen ja Lebensgefahr. A und B kennen sich nicht. B ist nicht der, der das Heilmittel gegen alle Krankheiten hat. Und der ist auch nicht der Bösewicht, der, wenn er befreit wird, gleich die Atombombe zünden wird. Also was weiß ich. Also es ist alles sozusagen moralisch hier einwandfrei. Sagen wir mal, es geht nur darum, soll der den jetzt retten oder nicht? Und A macht sich nun klar, aus dieser Norm N, wenn sie gültig wäre, würde ja folgen, dass er in diesem Fall zur Rettung moralisch verpflichtet ist. Denn bitteschön, er hat die Möglichkeit, Hilfe zu leisten. Die Hilfeleistung ist mit Lebensgefahr verbunden. Aber, so sagt die Norm, ist ja egal. Man ist trotzdem verpflichtet, das zu tun. Und genau das empfindet der A nun irgendwie als eine Überforderung. Er sagt sich, klar, wäre es besonders hochstehend, da reinzugehen, und ich habe danach vielleicht auch sozusagen eben moralisches Lob, eine Art, auf die ich vorhin schon angespielt hatte, verdient und kann mir da sozusagen auch selber vielleicht moralisch gleichsam was drauf einbilden und so, wenn ich das denn überlebe. Aber ich bin nicht verpflichtet, das zu machen. Das ist die Position des A. Kurzer Rückbezug auf oben. Sie merken hier genau die Struktur, die ich vorhin versucht hatte herauszuarbeiten. A sagt nicht, diese Norm ist zwar moralisch gültig, sollte aber abgeschafft werden. Er sagte, nee, wenn das, was da steht, stimmen würde, würde ja gelten, ich wäre hier zur Hilfeleistung verpflichtet, bin ich aber nicht, deswegen stimmt das einfach nicht. Ende der Diskussion, nicht Ende der Diskussion, sondern Anfang der Diskussion, aber insofern bin ich nicht der Meinung, die Norm müsste jetzt irgendwie verändert werden, sondern sie ist sozusagen besteht als gültige Norm sowieso nicht. Weil wenn sie gültig wäre, würde ja gelten, dass ich verpflichtet wäre, bin ich aber nicht. Dass man darüber geteilter Meinung sein kann, versteht sich von selbst. Aber so sieht hier zunächst mal die argumentative Lage aus. Von der es sich anbietet, sie ein bisschen auf ein allgemeineres, sozusagen begriffliches Niveau noch zu heben. Denn tatsächlich, damit komme ich zu dem Abschnitt, der mit der Begriff der Supererogation übertitelt ist, ist A im Kern der Meinung, dass die Hilfeleistung in diesem Beispiel Haus eben nicht etwa gefordert ist, sondern dass die Ausführung dieser Tat, wie man das manchmal nennt, man muss das ein bisschen üben, das auszusprechen, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, supererogatorisch ist. Supererogatorische Handlungen sind einem halbwegs stabilen und geteilten allgemeinen Verständnis zufolge Handlungen, die, wie man dann ja auch zu sagen pflegt, wie auch der Titel meines Vortrags sagt, über die Pflicht hinausgehen. Entsprechend ist man nicht verpflichtet, etwas Supererogatorisches zu tun, aber die supererogatorische Handlung ist besser, und zwar moralisch besser, als die, die man auszuführen verpflichtet ist. Es gibt also eine moralisch erlaubte Alternative. Man muss nicht das Bessere machen, aber es gibt auch noch was Besseres. Hier ist was Erlaubtes, das muss man mindestens machen. Vielleicht die Feuerwehr anrufen oder was weiß ich, was da dann die relevante Option ist. Aber es gibt auch noch was moralisch Besseres, das aber, weil ja das hier schon erlaubt ist, nicht gefordert ist. Dann ist das hier supererogatorisch. Supererogatorische Handlung ist darum besonders lobenswert. Aber die Unterlassung einer supererogatorischen Handlung ist nicht moralisch kritikwürdig. Das ist sozusagen die Idee. Interessantes Faktum am Rande, ich bin kein Experte für die Kultur- und Begriffsgeschichte des Begriffs der Supererogation. Er ist in den letzten mittlerweile 50, 60 Dekaden in der philosophischen Ethik und auch darüber hinaus ein verbreitetes Konzept, mit dem viel gearbeitet wird, auch in der säkularen Ethik. Aber der Begriff selber kommt ursprünglich aus der katholischen Moraltheologie. Das nur so als Nebenbemerkung, in denen bestimmte Handlungen ungefähr in dieser Weise als eben operae supererogationis bezeichnet wurden, welche die überpflichtmäßig oder übergebührlich sein, mit dem man, das war die Idee, Gott sozusagen in besonderer Weise beeindrucken kann, damit man hinterher da entsprechend gut dasteht. Das ist übrigens genau der Grund, wird Sie wenig überraschen, warum die Lutheraner sich mit Vehemenz gewendet haben gegen diese Kategorie. Da geht es ja bloß um irgendwie Einschmeicheln dem Allmächtigen gegenüber. Das kann doch moralisch keine vernünftige Kategorie sein. Lassen wir sozusagen diese Dinge auf sich beruhen, der Sache nach, ist die Position, die der A hier vertritt, nämlich in diesem Falle ist doch diese Handlung supererogatorisch oder wäre es. Alles andere scheint mir jedenfalls als abwegig. Dennoch, damit komme ich zum nächsten Block, ist es insgesamt umstritten, auf interessante Weise umstritten, ob es supererogatorische Handlungen gibt. Der A sagt, ja, es gibt's. Hier ist zum Beispiel eine. Andere sagen, es gibt dir nicht. Und zwar nicht nur hier nicht, sondern ganz grundsätzlich nicht. Die These, dass es supererogatorische Handlungen gibt, ist insbesondere kontrovers zwischen zwei der großen ethischen Schulen der philosophischen Tradition, zwischen Leuten, die man manchmal Deontologen nennt. Wichtigstes Beispiel für eine deontologische Moraltheorie ist Kants Lehre von dem kategorischen Imperativ, von dem sicherlich alle schon mal gehört haben. Einerseits und andererseits Konsequentialisten, insbesondere Utilitaristen, etwa historisch gesehen jedenfalls ihr wichtigster Vertreter, John Stuart Mill. Konsequentialisten sagen, man muss immer das Beste tun und haben darum nur das tun, was die besten Folgen hat und insoweit auch das Beste in einem weiteren Sinne. Und darum haben sie im Allgemeinen jedenfalls für die Kategorie supererogatorische Handlung keinen Platz. Denn wenn es Supererogation gibt, dann ist es ja manchmal erlaubt, das zu tun, was nicht das moralisch Beste ist. So etwa nach Meinung A jedenfalls im Beispiel Haus. Die Ontologen sind im Allgemeinen besser dran, was sozusagen die Architektur ihrer Theorie angeht und auch gewillt, Raum zu schaffen für die Kategorie supererogatorische Handlung. Interessanterweise gilt das für Kant selber nicht. Kant selber war nicht der Auffassung, dass es Supererogationen gibt. Ich bedauere das. Ich halte auf Kant sozusagen große Stücke und fand, da hat er sich so ein bisschen verstolpert und bin darum froh, dass es eine ganze Reihe von Versuchen gibt, Kants Ethik letztlich damit kompatibel zu machen und zu sagen, das hat er zwar gesagt, hätte aber nicht sagen müssen und insbesondere auch nicht sagen sollen. Seine Theorie ist sehr wohl vereinbar mit der Möglichkeit von Supererogationen, was ich für eine erfreuliche Nachricht halte. Davon aber abgesehen ist es so, dass man, und das gilt nicht nur für Konsequenzialisten, sondern für alle, die irgendwie denken, irgendwas ist doch an supererogatorischen Handlungen komisch, zumindest nachvollziehbar machen kann, warum man grundsätzliche, ja geradezu begriffliche Bedenken haben kann gegen die Möglichkeit von Supererogation. Wie kann es denn sein, so die kritische Anfrage, dass etwas, was moralisch besser ist, nicht gefordert ist? Oder wie kann es denn sein, dass etwas moralisch erlaubt ist, zu dem es eine moralisch bessere Alternative gibt? Und dass man, selbst wenn man glaubt, es gibt Supererogationen wie unser A und Sie vielleicht, ich zum Beispiel, und Sie auch, diese Frage nagt. Man merkt, die hat irgendwie nicht nur, da muss man nicht irgendwas erzählen, sondern die ist so ein bisschen fundamental. Und es gibt nun eine interessante Überlegung, die ich Ihnen vorstellen möchte, die sozusagen ein Angebot ist, um zunächst mal verständlich zu machen, wie Supererogation möglich ist, unabhängig davon, wann im Einzelfalle eine bestimmte Handlung nun, ob die supererogatorisch ist oder nicht, um sozusagen grundsätzlichen Raum einzuräumen für diese Art von Kategorie. Das lässt sich, so scheint mir jedenfalls, am Beispiel Haus wiederum ganz gut illustrieren, denn man kann dieses Beispiel wie folgt beschreiben. Jedenfalls lade ich Sie dazu ein, das für den Moment so zu sehen. Dafür da reinzurennen, spricht ein ziemlich gewichtiger moralischer Grund oder moralischer Gesichtspunkt oder eine prima facie Pflicht, wie man mit David Ross sagen könnte. Etwas, was die Handlung verpflichtend machen würde, wenn nichts dagegen sprechen würde. Dagegen aber reinzurennen, spricht, so wollen wir mal annehmen, kein moralischer Grund. Das ist natürlich jetzt eine These, die einen dazu bringen muss, das Beispiel ein bisschen genauer zu beschreiben. Also es ist nicht so, dass man sagen würde, da sollte eigentlich nicht reinrennen, weil ja dann seine ganzen anderen Leute, denen er eigentlich gegenüber verpflichtet sind, sozusagen nichts mehr von ihm haben, seine Kinder und seine Familie und so weiter und so fort. Wenn man diese Gesichtspunkte ausklammert und sagt, nein, was dagegen spricht, reinzurennen, ist bloß sozusagen sein Wunsch und sein Interesse am Leben zu bleiben, dann wirkt es so, als würde es zumindest naheliegend sein zu sagen, und das sagen würden ja auch viele vielleicht sagen wollen, er darf natürlich reinrennen und retten. Jetzt lassen wir mal, wie gesagt, etwa gegenstehende moralische Gesichtspunkte außen vor. Es ist nur so, dass es nicht muss. Ne? Wenn das ungefähr die richtige Beschreibung ist, dann gilt es, sprechen eminent gewichtige moralische Gründe dafür reinzugehen. Es sprechen keine, mal angenommen, moralischen Gründe dagegen reinzugehen, aber nicht moralische Gründe, außer moralische Gründe sozusagen. Sein Eigeninteresse am Leben zu bleiben etwa. Weil man könnte ja sagen, wenn er sich sowieso umbringen will, ne, wenn er kein Eigeninteresse daran hat, am Leben zu bleiben, dann kann er ja gleichsam auf dem Weg auch noch jemanden retten sozusagen. Dann ist es, würde man vielleicht eher sagen, dann ist der moralische Grund ja nicht durch so einen starken Gegengrund gekontert. Wenn das die richtige Art von Beschreibung ist, dann scheint die einzige Möglichkeit, aber auch eine, die vielleicht nicht so abwegig ist, die Möglichkeit von Supererogation in diesem Fall zu erklären, darin zu bestehen, dass man sagt, na, der nicht moralische Grund, der dagegen spricht, reinzurennen, kann das Reinrennen zwar nicht moralisch falsch machen, weil er ist ja nicht moralischer Grund, aber er kann den moralischen Grund, der es fürs Reinrennen spricht, zumindest davon abhalten, die Handlung moralisch gefordert zu machen. Wenn das wahr wäre, und es spricht erstmal nichts dagegen, dass das sein könnte, da sind nicht moralische Gründe in einem interessanten Sinne moralisch relevant. Sie können moralische Gründe abhalten vom gefordert machen, aber sie machen dies ohne ihrerseits moralische Gründe zu sein. Ist das ein begrifflicher Widerspruch? Ist das irgendwas Komisches? Nö. Ich habe Ihnen zwei Analogien mitgebracht. Ich fange mal mit der zweiten an, weil ich die hübscher finde. Würzen, da geht es um folgenden Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwas gekocht, aber es ist noch nicht richtig abgeschmeckt. Und jetzt geht es darum, wie scharf soll das denn werden? Dann haben sie Chilis. Chilis sind Scharfmacher sozusagen. Die sind in der Lage, ein Gericht so richtig scharf zu machen. Und jetzt gibt es Dinge, die sind für die Schärfe eines Gerichts relevant, ohne selber Gewürze zu sein. Zum Beispiel Joghurt. Joghurt kann Scharfmacher vom Scharfmachen abhalten, ohne selber ein Nicht-Scharfmacher zu sein. Ich gebe Ihnen sofort zu, diese Analogie hat ihre Grenzen. Aber sie ist, so scheint mir, ganz gut geeignet, um den allgemeinen Punkt anzusteuern, an dem er hier gelegen ist. Es ist überhaupt nicht zu sehen, was grundsätzlich dagegen sprechen sollte, dass in diesem Falle jetzt etwa nicht moralische Gründe vom Gefordertmachen abhalten können, ohne selber moralische Gründe zu sein. Die sind, um in diesem Bild zu bleiben, halt so ähnlich wie das Joghurt. Oder anderes Beispiel, Kausalität, Verursachung. Da bin ich jetzt, ich habe zwar mal Physik studiert, aber ist lange her, mit den physikalischen Details nicht so vertraut, aber ich stelle mir das so vor, es gibt da vielleicht so einen Magneten, der steht sozusagen schon in den Startlöchern, um irgendwas anzuziehen aus Metall, also irgendwas zu verursachen, dass da so eine Kugel hinrollt, sagen wir mal. Und jetzt kommt so eine Metallplatte dazwischen. Und ich glaube, das ist so, dass die dann ja die Feldlinien quasi abhält. Und deswegen verursacht er doch nicht das Heranrollen der Metallkugel. Das liegt aber nicht daran, dass plötzlich eine Gegenursache irgendwas anderes gemacht hat, sondern die Metallplatte hat einfach dafür gesorgt, dass der Magnet vom Verursachen abgehalten worden ist, ohne ihrerseits eine Ursache zu sein. Wiederum eine Analogie zu dem, was nicht moralische Gründe dem Vorschlag zufolge mit moralischen Gründen machen können. Woran mir unterm Strich, was diese Analyse anbetrifft, gelegen ist, ist der Hinweis darauf, dass diese begriffliche Einsicht, die mir eine solche zu sein scheint, dass nicht moralische Gründe in dieser Weise moralisch relevant sein können, dem inhaltlichen Dissens darüber, ob man beispielsweise in diesem Beispiel Haus nun verpflichtet ist zu helfen oder ob das bloß supererogatorisch ist, allererst einen vernünftigen begrifflichen Rahmen gibt, weil man eben nicht definitorisch ausschließt, indem man sagt, es ist sowieso in den Begriff der Verpflichtung eingebaut, dass man das Beste tun muss, dass die Position, der zufolge das nicht der Fall ist, eine ist, die gar nicht mehr der ernsthaften Diskussion würdig ist. Man sollte die Begriffe so wählen, dass sie einen Rahmen bieten für die Diskussion von Fragen, mit Blick auf die ein vernünftiger, inhaltlicher, moralischer Dissens möglich ist. Nur am Rande noch, das ist ein Anfangspunkt einer Diskussion über Strukturelemente moralischer Gründe, anderer Gründe, moralische Verpflichtungen, die noch lange weitergehen kann. Manchmal reißt es mich fort und ich komme dann sozusagen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich will Sie damit verschonen, will nur sozusagen, ich kann mich nicht zurückhalten, Ihnen zu sagen, es wird noch viel interessanter und es passieren noch viel bemerkenswertere Dinge, sozusagen, was die Wechselwirkung zwischen moralischen und nicht moralischen Gesichtspunkten anbetrifft. Für den Moment möchte ich es dabei und was Abschnitt 3 anbetrifft, bei der allgemeinen Bemerkung belassen. Man stößt durch Reflexionen wie diese auf ganz interessante Strukturmerkmale nicht nur moralischer Normativität, dessen wie sozusagen die Elemente des moralischen Normativen miteinander sozusagen wechselwirken, sondern auch auf interessante strukturelle Beobachtungen darüber, wie in diesem Falle moralische Gesichtspunkte mit nicht moralischen Gesichtspunkten, also der Bereich des moralischen Normativität mit anderen normativen Bereichen interagiert. Ähnlich wie ich es vorhin im Nachgang zu meiner Kontrastierung von Moral und Recht gemacht hatte, auch hier ein Hinweis auf interessante Anschlussfragen, inwiefern sich ähnliche Strukturen, wie etwa mit Blick auf dieses charakteristische Wechselspiel zwischen Nicht und Moral, das bestimmte Fälle von Supererogation erklärt, auch an Schnittstellen zwischen anderen normativen Bereichen ergibt, ist eine höchst interessante, offene und kontrovers, aber auch sehr fruchtbar diskutierte Frage, die ich hier nur als Frage benennen kann, ohne ihr weiter nachzugehen. Ich komme damit zum Abschnitt 4, der knapper, programmatischer ist und gefolgt von Abschnitt 5, der noch knapper und noch programmatischer sein wird. Ich hatte das, was ich Ihnen hier jetzt berichtet habe, Ihnen sozusagen zu annoncieren, zu bewerben versucht, als interessante Einsichten in die Strukturen moralischer Normativität. Natürlich lassen begriffliche Einsichten wie diese, ich nenne die jetzt einfach mal so Einsichten, auch wenn Sie denen nicht glauben, dann müssten wir halt drüber reden, begriffliche Einsichten dieser Art, und ich hatte angedeutet, es gibt sozusagen noch viel mehr, das ist nur der Anfang sozusagen der Beackerung eines wirklich blühenden Gartens bemerkenswerter Phänomene, der sich hier auftut, lassen inhaltliche moralische Fragen offen. Damit, dass ich Ihnen die sogenannte These über die moralische Relevanz nicht moralischer Gründe hier versucht habe, schmackhaft zu machen, habe ich keine moralischen Fragen entschieden, sondern allererst Raum für vernünftigen Dissens einer Art gelassen, den die Alternativposition ausgeschlossen hätte. Das ist aber auch gut so, denn durch begriffliche Festlegung lassen sich eben keine Fragen beantworten. Man sollte nicht so tun, als würde das gehen, in denen vernünftiger Dissens möglich ist. Wer halt definitorisch festlegt, dass man stets das moralisch Beste tun soll, der tut so, als könne man Subrogation einfach wegdefinieren. Durch Definitionen kommt man aber nirgends weiter, in der Moral schon gleich gar nicht. Man braucht Raum für vernünftigen Dissens. Und dass man in Sachen Moral keine fragwürdigen begrifflichen Vorentscheidungen vornehmen sollte, die verhindern, andere Positionen als die eigene auch nur ernst zu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mir da zustimmen. Es klingt ja fast schon so selbstverständlich, als dass es wert ist, gesagt werden zu müssen. Aber es gibt immer wieder Positionen, von denen man nicht auf den ersten Blick sieht, dass sie aber genau in sozusagen das Messer, wenn Sie so wollen, dieser die genau so sind, dass sie diese Art von Schwierigkeiten nicht vermeiden. Und ich möchte Ihnen zwei an dieser Stelle benennen, die der Gefahr definitorischer Verengungen, also sozusagen der begrifflichen Festsetzung auf eine Weise, die bestimmten Dissens ausschließt, nicht entgangen sind. Die haben beide hier von mir Etiketten bekommen, die ich mir nicht ausgedacht habe. Das eine ist Subjektivismus, das andere ist Relativismus. Ich sollte dazu sagen, dass es natürlich ganz unterschiedliche Arten von Thesen gibt, die man mit diesen Etiketten verwenden kann. Ja, ich habe welche genommen, die damit standardmäßig eher verbunden sind, aber natürlich kann man über Variationen dieser Positionen reden. Subjektivismus in der Form, wie ich ihn hier kurz thematisieren möchte, ist die These, dass wenn eine Person, etwa A, sagt, H ist moralisch verboten, H sei eine Handlung, dann ist das dasselbe wie, bedeutet das dasselbe wie A missbilligt H moralisch. Bisschen weniger technisch formuliert. Wenn einer eine moralische Stellungnahme abgibt, dann berichtet er damit, vulgo, macht eine Behauptung über seine eigenen moralischen Einstellungen. Ungefähr so oder in Analogie dazu, dass jemand vor dem Eisstand sagt, ich habe halt eine Präferenz für Pistazie gegenüber Erdbeer. Der berichtet über seine Präferenzen. Und so berichtet die Person, die moralische Stellungnahme abgibt, dem Subjektivismus zufolge über ihre moralischen Einstellungen. Ich weiß nicht, ob Sie mir da so unmittelbar zustimmen. Dann hätte ich mir vielleicht gar nicht so viel Mühe geben müssen, das auch noch extra aufzuschreiben. Aber mir scheint, das ist so klar wie nur irgendwas, dass das falsch ist. Und das sieht man recht unmittelbar, wenn man sich klar macht, dass ja, wenn einer sagt, H ist moralisch verboten, und der andere sagt, H ist moralisch erlaubt, dann widersprechen die sich ja. Dann steht da ja irgendwas gegeneinander. Die haben ja irgendwie unterschiedliche Meinungen über dieselbe Sache. Das zeigt sich unter anderem daran, dass wenn einer sagt, H ist moralisch verboten und der andere, H ist moralisch erlaubt, der andere vor dem H ist moralisch erlaubt typischerweise noch sagen würde, nein, du hast Unrecht, H ist moralisch erlaubt. Ich widerspreche dir, ich habe eine andere Meinung. Wer aber der Subjektivismus war, dann läge da gar kein Widerspruch vor. Der eine berichtet ja nur über seine moralischen Einstellungen und der andere über seine eigenen. Und sie beiden haben ganz verschiedene Themen und nichts steht hier gegeneinander. Die angemessene Reaktion wäre dann nicht nein, sondern ist ja interessant, ich ziehe eher Erdbeereis gegenüber Pistazieneis vor. Dass wir nicht so reagieren, zeigt, dass der Subjektivismus keine angemessene Interpretation unserer Praxis des moralischen Beurteilens ist. Ein ganz ähnliches strukturelles Element lässt sich gegen eine bestimmte Art von Relativismus formulieren, derjenigen relativistischen Position, der zufolge H ist moralisch verboten. Dasselbe bedeutet wie die in Gruppe G allgemein akzeptierten moralischen Normen verbieten H. Auch das ist ziemlich offensichtlich falsch, denn man kann ja widerspruchsfrei sagen, na, die in Gruppe G allgemein akzeptierten moralischen Normen verbieten H, obwohl H moralisch vollkommen unproblematisch ist. Es ist kein Widerspruch, das zu sagen. Hingegen, wer diese relativistische Position vertritt, der erklärt denjenigen, der sich gegen die in seiner Gemeinschaft verbreiteten Normen stellt und eine Alternative hat, den Moralreformer, für begrifflich unmöglich. Sollte man nicht tun. Allgemein gilt eine ganze Reihe von Positionen. Ich habe jetzt zwei exemplarisch, die mir besonders wichtig zu sein scheinen, genannt. Anders als viele ihrer VertreterInnen es vielleicht glauben und hoffen wollen, erliegen eben doch der Gefahr, durch fragwürdige begriffliche Vorentscheidungen den Raum der Möglichkeiten so zu verengen, dass vernünftiger Dissens in moralischen, substanziellen Angelegenheiten nicht möglich ist. Das sollte man nicht tun. Man sollte nicht inhaltliche Dissense durch irgendwelche fragwürdigen definitorischen Manöver vom Tisch wischen. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, auch zu mir hat sich rumgesprochen, dass Leute verschiedener Meinung sind in moralischen Angelegenheiten und dass sich moralische Auffassungen über die Zeit hinweg verändern. So viel an irgendeiner relativistischen These ist trivialerweise wahr. Da brauchen wir auch kein großes Aufhebens drum zu machen. Aber das ist sozusagen nicht interessant. Das Wetter verändert sich ja auch. Vielleicht ist das bei der Moral noch ein bisschen interessanter, weil wir an bestimmten Stellen es uns nicht gleichgültig ist, wie sich die moralischen Auffassungen verändern. Aber das liegt ja eben gerade daran, dass wir der Meinung sind, dass es nicht die Tatsache ist, dass irgendwelche Leute irgendwelche moralischen Auffassungen haben, die bestimmt, was moralisch richtig ist oder nicht. Weil dann könnte es uns ja egal sein, ob die sich verändern oder nicht. Abhängig davon, wohin sie sich gerade verändert haben, ist halt auf eine andere Weise bestimmt, was richtig ist. Aber so sehen es wir doch nicht. Und Sie sehen es, so scheint mir doch auch nicht so. Daraus, dass irgendjemand glaubt, dass irgendwas moralisch gefordert oder verboten ist, folgt nicht, dass es moralisch gefordert oder verboten ist. Auch nicht daraus, dass wir alle gemeinsam glauben, dass es moralisch gefordert oder verboten ist, folgt auch nicht, dass es moralisch verboten ist. Es folgt, dass wir es halt glauben und dass wir vielleicht auch davon überzeugt sind und vielleicht auch sicher sind. Aber Meinungen können halt falsch sein. Und wir haben uns noch immer in ziemlich vielen Hinsichten getäuscht. Warum sollten wir in Sachen Moral plötzlich auf dem hohen Ross der Relativisten sitzen und uns anmaßen, durch unsere eigenen moralischen Einstellungen entscheiden zu können, was richtig ist? Indem ich diese scharfe Rhetorik ganz bewusst gewählt habe, wollte ich deutlich machen, dass anders als oft gesagt wird, gerade die relativistische Position mit einer erheblichen Anmaßung verbunden ist, der nämlich, dass es irgendwie an unseren oder an moralischen Einstellungen irgendeiner Gruppe läge, was richtig ist. Ja, bitteschön, wo kommen wir denn da hin? Das scheint mir eine angemessene Gegenreaktion zu sein. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir leicht falsch liegen, auch in moralischen Angelegenheiten, und entsprechend offen sein gegenüber der Möglichkeit moralischen Irrtums, auch und gerade dann, wenn wir uns allesamt moralisch einig sind. Wir wissen alle, wie trügerisch es sein kann mit Blick auf Fehlbarkeit, wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die die gleiche Position haben wie man selbst. In moralischen Angelegenheiten und moralischen Einschätzungen ist das mitunter noch drastischer, was sich dadurch ergibt, als außerhalb der Moral. Ich komme zum letzten Abschnitt, Schluss. Dass sich moralische Auffassungen verändern, versteht sich von selbst. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Man kann diesen Prozess als einen ansehen, dem man passiv gegenübersteht, indem man halt moralische Auffassungen übernimmt, zunächst von denen, die sie einem am Anfang des Lebens oder in den ersten Jahren und dann auch über die Zeit hinweg beizubringen, nahezulegen, einzuimpfen und so weiter versuchen. Und man kann sie dann entsprechend aufrechterhalten, weitergeben und weiter tradieren und insofern sich sozusagen passiv zum Gegenstand des Geschehens, des vielleicht mit Wandeln behafteten, immer wieder Weitergebens moralischer Auffassungen zu machen. Oder man kann zumindest den Versuch unternehmen, sich den moralischen Auffassungen, die einem übergeben werden, eingedenk der Tatsache, dass sich jeder irren kann, auch die Eltern, auch man selbst, kritisch zu verhalten, um sich zu fragen, ist es denn wirklich so, dass sie angemessen begründbar sind und gibt es nicht Gründe, sie aufzugeben oder vielleicht durch andere zu ersetzen? Das heißt es, sich auf eine kritische Weise, auf eine aktivere Weise in den Prozess der Weiterentwicklung moralischer Normen einzubringen. Begriffliche Einsichten, wie die, von denen ich Ihnen zuvor einige allgemeine hier zu plausibilisieren versucht habe, bieten einen Rahmen für vernünftige inhaltliche Überlegungen und Diskussionen über moralisch kontroverse Fragen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Immerhin, wenn man in ihnen einig ist, dann weiß man zumindest schon mal, worüber man weiter nachdenken bzw. reden muss. Die Reaktion auf Überlegungen dieser Art wie, das ist mir jetzt aber zu wenig, ist mir vertraut mir auch. Wir könnten, wenn Sie noch Stunden Zeit haben, gerne weiter über konkrete inhaltliche moralische Fragestellungen reden. Aber das scheint mir nicht der Ort zu sein, an dem das mit Sinn zu passieren hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die begründete Meinungsbildung und die Formulierung von und die Auseinandersetzung mit Kritik sollte man sich auch nicht unbedingt abnehmen lassen, sondern sollte jeder selber betreiben. Das ist mindestens eine der Facetten, die mit Kants berühmter Lehre von der Autonomie der Moral verbunden ist. Wo das Ganze hinführt, wann hat man denn nun dann begründete moralische Überzeugung? Auf diese Frage wird es wiederum keine inhaltlich neutrale, moralisch letztlich unkontroverse Antwort geben. Wo das prognostisch hinführt, insbesondere ob wir uns irgendwann alle mal einig sein werden in moralischen Fragen, ziemlich unwahrscheinlich. Ist es denn wünschenswert, sich in moralischen Angelegenheiten einig zu sein? Letzter Punkt auf dem Handout unter der Überschrift »Die Hoffnung auf moralischen Konsens«. Einerseits bin ich davon überzeugt, und ich nehme an, das gilt für viele von Ihnen auch, dass es schon ganz gut wäre, wenn wir uns in ein paar grundlegenden moralischen Fragen einiger sind, als wir es de facto sind. Wiewohl man doch auch sagen muss, es ist ja nun nicht so katastrophal, dass fundamentale Uneinigkeit sozusagen obwaltet bis in alle Grundfragen. Andererseits, ich hatte es eben schon genannt und möchte den Punkt nochmal verdeutlichen, Konsens ist immer auch in moralischen Angelegenheiten verführerisch, weil er dazu verführt, Einigkeit irgendwie für Begründbarkeit zu halten. Und wir alle wissen, welche ungünstigen Effekte es hat, wenn man sich mit Leuten umgibt, die die eigene Auffassung teilen und nicht aktiv Widerspruch und Kritik und Kontroversen sucht und auszuhalten vermag. Ende mit Pathos. Gerade am Welttag der Philosophie sollte man nicht vergessen, dass es nicht zuletzt gerade die Erfahrung war, dass es manche Gruppen ganz anders sehen und ganz anders organisieren, die jedenfalls in der abendländischen Philosophie der Motor war, der das Projekt der Begründung moralischer Norm in der Antike überhaupt erst auf den Weg gebracht hat. Erst die Einsicht darin, dass Dinge anderswo auch ganz anders organisiert wurden, hat Leuten dazu verholfen zu sehen, dass man das machen kann und hat auch dazu verholfen zu sehen, dass es bei bestimmten Angelegenheiten tatsächlich sozusagen in entspannter Weise möglich ist, sie ganz anders zu regeln. Angelegenheiten eben, die, wie man dann ja auch treffend zu sagen pflegt, bloß konventionell sind. Angelegenheiten, bei denen es eben in gewisser Weise egal ist, wie man sie regelt, wie man sich begrüßt, in welcher Hand man die Gabel hält, was immer es sein mag. Bei anderen Angelegenheiten ist es dann nicht mehr ganz so egal. Es ist ein relativ sicheres Anzeichen für das, was man Borniertheit nennt, wenn Leute Dinge, die bloße Konventionen sind, für moralische Normen halten. Und umgekehrt ist es ein Anzeichen dafür, dass Leute moralische Normen nicht mit der Wichtigkeit verbinden, die ihnen gebührt, wenn sie moralische Normen für bloße Konventionen halten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Der Berliner Philosoph Thomas Schmidt war das für euch mit einem Vortrag über die Grenzen der Moral. Ja, und ich finde sein Schlussplädoyer, das gilt nicht nur für moralische Auffassung, sondern auch für viele andere Bereiche, politische Einstellung zum Beispiel, wobei das ja oft auch zusammengehört. Ja, das war's für diese Folge. Ich kann euch schon mal verraten, was ich euch für den nächsten Hörsaal ausgegraben habe. Es geht darum, wer an unseren Universitäten studiert, wer da forscht und lehrt und wer nicht, welches Wissen dort vermittelt wird und welches nicht, welche Perspektiven dort auftauchen und welche nicht und warum das alles ein Problem sein kann. Und zwar für uns alle und nicht nur für die Studierenden unter euch. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Universität ist ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse. Eben auch der Macht- und Herrschaftsdynamiken in der Gesellschaft. Die Universität ist erstmal nicht offen für alle. Man sieht, dass anscheinend nicht alle Stimmen das gleiche Gehör finden. An und für sich ist der Kanon weiß, der Kanon ist männlich, der Kanon ist bildungsbürgerlich. Das ist, wenn wir den öffentlichen Bildungsauftrag der Universität anschauen, bedenklich, weil es natürlich sehr viel mehr Wissen auf der Welt gibt. Selbst in Laboren, selbst in Naturwissenschaften ist Wissen eben nicht rein objektiv und neutral, sondern immer geprägt von den Personen, die diese Wissenschaft ausführen. Rassismus, Sexismus, es ist schon eine ganze Latte an Diskriminierungen, die Studierende erfahren im Laufe ihres Studiums. Es geht um Chancengleichheit, es geht um Demokratie, es geht um Gerechtigkeit letztendlich.
ist, wird sehr spannend. Also hört wieder rein. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich danke euch fürs Zuhören und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.